Schon der letzte Sonntag im August, als wir vor 3 Wochen in den Bibelkurs abgereist sind, war so richtig heiß und ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt im Herbst, wenn wir zurückkommen, schon Herbst ist. Herzlich willkommen allen, die einen Platz gefunden haben auf der Empore hier. Es bleibt ungewohnt, aber wir freuen uns übers Wiedersehen und wir haben versprochen, dass wir auch jedes Mal die Regeln vorlesen, die uns gegeben sind. Den Mundschutz, das haben sie schon getan, beim Rein- und Rausgehen anbehalten. Auch nach der Bibelstunde noch den Abstand einhalten, die Stühle nicht verrutschen. Aber das muss man hier, alle wissen es schon auswendig. Und der Empore sind die Plätze markiert, die man nehmen kann. Ja. Vor allem wünschen wir uns eine gesegnete Bibelstunde und freuen uns, dass wir uns wiedersehen. Jemand ist sogar vom Bibelkurs hier. Normalerweise ist der Bibelkurs ja das Ereignis, was den August füllt. Und diesmal war es auf dem Michelsberg möglich, hier wäre es nicht möglich gewesen. Und wir haben im Bibelkurs ganz oft einen Chorus gesungen aus den Psalmen, der Herr denkt an uns und segnet uns. Und denn mit dem fangen wir jetzt heute an. Vielen Dank, Schwester Renate. In dieser Bibelstunde erleben wir diesmal eine Art Fortsetzung von unserem Bibelkurs. Und wir wollen Sie ein klein bisschen teilhaben lassen mit einigen Fotos. Jetzt brauche ich doch Schwester Judiths Hilfe. Der Bibelkurs stand unter dem Thema die Prophetenbücher und der Römerbrief. Und am ersten Abend hat Dorothee Mann dieses Bild mitgebracht. Propheten, Gottes Rufer. Sie bringen Gottes Wort aus Gottes Welt in die Welt der Menschen. Menschen sehnen sich danach, halten Ausschau, wollen Gottes Weg wissen. Andere drehen ihm den Rücken zu, lehnen sich auf, verspotten. Aber Propheten bringen Gottes Licht, Gottes Wort in unsere Welt. Und etwas davon haben wir geschmeckt in diesen 3 Wochen Bibelkurs. Oh ja. Wir haben im Hintergrund in diesem Bild gab es eine kleine Szene. Da ist eine Rose, ein Reis, was aufgeht inmitten des Untergangs. Und wir haben im Römerbrief dann gelesen mit Herrn Schneck, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben. Und das hat mich jetzt für heute besonders gefreut, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und wir haben alle gespürt, genau das brauchen wir. Der Bibelkurs ging 3 Wochen. Es gingen über 100 Gäste aus und ein über die 3 Wochen verteilt. Wir konnten auf dem Michelsberg sein. Ein Bild weiter. Die Anreise war ungewohnt, Bahnhof Geislingen, raus und rein, manche mit dem Auto, manche mit dem Zug. Und dann ging es los mit Zuhören, mit Studieren, die Prophetenbücher am Vormittag, den Römerbrief am Nachmittag. Viel Freude an der Natur. Die Schwäbische Alb ist ja ein wunderbares Ausflugsziel für Wanderungen. Und dann wieder hören, studieren, fragen, diskutieren, viele Seelsorgegespräche. Insgesamt ein Riesengeschenkpaket. Wir waren einfach froh, dass wir es auf diesem Gelände des Michelsbergs tun konnten. Also es gab auch ja, für Leib, Seele und Geist, für den Leib auch sehr viel Gutes. Und wir haben manchmal Augen gemacht, an einem Tag stand bei dem Essen dieses Poster, Heuhaufen, alles übereinander. Und so war auch der ganze Bibelkurs manchmal alles übereinander. Natur und Kultur und Bibelstudium und Reden und Wandern und Musizieren und viel, viel zum Staunen. Ja, und unser Lehrer vom Römerbrief ist heute mitgekommen, Herr Kurt Schneck. Viele, viele haben ihn gehört, schon auf Schloss Klaus, bei anderen Bibelstunden. Nächste Woche hören ihn zweimal am Tag die Gäste im Haus Meisenbach. Und er hat einmal am Lagerfeuer aus seinem Leben erzählt und wir haben gestaunt, wie viele Adressen er schon hatte mit seiner Frau zusammen und wie viel Verkündigung auf seinem Weg schon stattgefunden hat und auch Reichweite bis nach Sudan und bis nach Rumänien, die Dienste. Wir sind sehr, sehr froh, dass er uns auch heute Anteil gibt an dem, was er studiert hat. Es knüpft an der Botschaft der Propheten. Ja, so sah es am Michelsberg aus. Ist jemand hier, der den Michelsberg so kennt? Also das Waldhaus, der schon zu Gast war? Oh ja, einige. Wunderbar. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass das möglich ist, auch heute noch. Und dann kam das Abschied. Es war nicht leicht gestern. Also das Auto ist kein Fake, es fährt wirklich bis nach Wertheim. Der Abschied war nicht leicht und wir hoffen und beten, dass das, was in den 3 Wochen jetzt studiert wurde, wirklich durchträgt und Hoffnung weckt. Nochmal das Wort aus dem Römerbrief, dass wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Vielen, vielen Dank für alle, die mitgebetet haben. Wir haben unglaublich viel rechtzeitige Hilfe erlebt, auch viele Heilungen, gesundheitliche Wunder. Wir könnten eine lange Liste machen. Und jetzt kommt die Bibelarbeit von Herrn Schneck zum Thema Umgang mit Verzagtheit. Und vorher singen wir das Lied »Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg«. Vielen Dank, Schwester Renate.
Einen schönen guten Nachmittag, herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Begrüße euch, auch wenn enge Gemeinschaft irgendwie anders aussieht. Und man möchte es wirklich mit dem Gebet eines kleinen Kindes halten, das einmal gebetet und gesagt hat, lieber Gott, kannst du das Jahr 2020 löschen und neu installieren? Es hat einen Virus. Ich begrüße auch alle, die irgendwie zugeschaltet sind, entweder visuell oder per Audio. Ich habe ein Weilchen überlegt, was ich anbieten möchte für diese Bibelstunde und das Thema ist Umgang mit Verzagtheit. Das ist ja ein großes Thema in der Schrift und geläufiger, als uns lieb sein kann. Nun, sicher kennen wir zunächst alle irgendwie auch Kennzeichen von Aufbrüchen. Da ist das motivierte Herz, das ansteckt. Und aus der Begeisterung durch den Heiligen Geist geschehen dann auch die mutigen Schritte. Und das war bei jedem Aufbruch so, bei jeder Reformbewegung, bei jeder Erneuerung, durch die ganze Schrift hindurch. Das war beim Exodus so, dieser Weg aus Ägypten heraus ins gelobte Land. Auch die Eroberung des Landes unter Josua und die Heimkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, dem Exil und dem Wiederaufbau des Tempels und dann auch Pfingsten, Aufbruch in die Heidenwelt, das Zeitalter der Mission. Es beginnt immer mit Begeisterung, fängt immer an mit motivierten Herzen und mutigen Schritten. Und in dieser Phase der Begeisterung geht auch alles leicht, selbst wenn es schwer sein sollte. Da ist viel Dynamik, da ist Schwung. Das trägt über die ersten Hindernisse hinweg. Aber dann irgendwann oft nicht datierbar in kleinen Ansätzen, sich immer mehr breit machend, manchmal schneller, früher, manchmal später, hat man dann seine Begegnung mit der Verzagtheit. Und Verzagtheit, das kommt als Versuchung oder als lähmende Infektionskrankheit, ja, ein Virus, der sich übrigens schneller als jeder andere verbreitet. Verzagtheit ist ansteckend und zerstörend. Nach innen hin ergreift sie, wenn sie das Herz getroffen hat, als nächstes das Gehirn und vom Hirn aus die Nervenbahnen und schließlich das Gemüt lähmt den Willen und trifft auch auf den Körper. Die Psalmen sind voll davon, wie diese Verzagtheit bis ins Leibhaftige hinein erlebt und erlitten wird. Nach außen hin greift sie dann nach jedem, der in die Nähe kommt. Verzagt ist eine sehr infektiöse Krankheit, die jeden packt, der mit ihr in Berührung kommt. 10 Kundschafter brachten den Bacillus der Verzagtheit in das Wüstenlager und das ganze Lager verfiel der Seuche. Es blieben nur 2 unberührt, Josua und Kaleb. So ist unser Herz ein sehr anfälliger Nährboden für Verzagtheit. Luther hat Jeremia 17, Vers 9, nicht ganz richtig, aber sehr griffig übersetzt. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Trotz und Verzagtheit, diese Spannung in unseren Herzen, der Trotz, mit dem wir verbergen, wie entmutigt wir eigentlich sind, scheinbar die Stirn bieten und steifer Nacken, obwohl in Wirklichkeit das Herz längst feige, zerdrückt und schwankend und mutlos geworden ist. Ich möchte dieses Thema in 4 Variationen abhandeln und jeweils über ein paar Dinge sprechen. Das eine werden sein die Ursachen der Verzagtheit, dann die Wirkweisen der Verzagtheit und die Hilfen zur Bewältigung, wie man mit Verzagtheit umgehen und fertig werden kann. Ursachen und Auslöser. Erstens, Habakuk, die Last eines Propheten. Habakuk 1, die Verse 1 bis 4, dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen, siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten und darum ergehen verkehrte Urteile. Das ist die Last des Propheten Habakuk. Zu viele bedrängende Fragen. Da ist zu vieles, was Habakuk nicht mehr versteht. Gebete scheinen unbeantwortet. Schreit zu Gott, fleht zu Gott, betet unentwegt und es scheinen keine Antworten zu kommen. Er ruft und die Rufe scheinen unbeantwortet. Hilfe nicht in Sicht. Böses nimmt stattdessen zu, das Gemeine nimmt überhand. Grausames verbreitet sich, Recht, Gerechtigkeit, Wahrheit und Gesetz gehen unter und Gott scheint es zuzulassen. Gottlose triumphiert und der Gottesfürchtige kommt nicht durch. Zunächst ist es noch leicht zu beten, aber dann beim Weitermachen, wenn nichts passiert, dann schleicht sich diese Frage ins Herz, hat das noch Sinn? Zuerst ist noch Hoffnung da, dass sich alles noch wenden lässt. Aber dann scheint das Flämmchen Hoffnung in dieser deprimierenden, übermächtigen Dunkelheit zu verlöschen. Wo bleibt denn Gott? Verzagtheit lähmt das Herz. Zu viele bedrängende Fragen. Aus Umständen, Umwelt, Politik, Begegnungen. Und was wir heute als Stress kennen, Gesellschaft, Schule, Arbeit, politisch, das ist nicht in unserem Jahrhundert erfunden worden. Die Dinge waren schon zu jeder Zeit irgendwie erdrückend. Das kann zum Aufgeben führen. Eine zweite Variante zum Thema, die Not eines Königs, liest man vor allem in Jesaja 37. Die Not des Königs Hiskia, zu viele bedrängende und übermächtige Feinde. Hiskia hat im Grunde etwas Unerhörtes getan. Er hat der Weltmacht Assyrien die Stirn geboten. 2. Könige 18, Vers 7, liest man es auch. Hiskia hat es nicht mehr tragen können, ein Sklave zu sein, und jetzt hat er sich freigemacht. Er ist nicht mehr bereit, der herrschenden Weltmacht Assyrien untertan zu sein und Tribut zu entrichten. Er hat sich unabhängig erklärt, gegen jede Vernunft, gegen alle Zwänge seiner Situation. Sein militärisches Potenzial ist eher überschaubar. Er wird sogar verspottet. Ich schenke dir 2000 Pferde. Wetten, dass du nicht einmal die notwendigen Reiter dafür stellen kannst? So ätzt später dann der Rabschake. Zunächst hat er sich noch auf Hilfe aus Ägypten verlassen, der Hiskia, aber dann sieht er, dass es zwecklos ist. Und dann hat er in einem absolut unvernünftigen Schritt, in einem tollkühnen Mut, sich nur an Gott geklammert. So eine kleine Provinz, ein lächerlicher Fleck auf der Landkarte, hat sich von der Großmacht Assyrien losgesagt, ihr die Stirn geboten und gesagt, Schluss, jetzt nicht mehr. Gottes Stadt darf nicht Sklavin sein, muss frei sein. Das ist fast so, als wenn die Gemeinde Jesus sich darauf besinnt, dass sie Fremdling sein muss, dass sie nicht angepasst sein darf, sich nicht mehr kaufen und fremd bestimmen lässt. Und ich bin ja noch gespannt, wie diese Corona-Chose da weitergeht. Aber wir erleben heute in unserem Gemeindeleben ein Maß an Fremdbestimmtheit, das ist schon auch gespenstisch. Und Ältere haben das mal gesagt, dass es war nicht einmal im Krieg so, dass man sich nicht mehr treffen konnte. Bin gespannt. Hiskia hatte den Mut zu sagen, jetzt sage ich, wer ich bin und wo ich stehe. Die Stadt Gottes darf keine Sklavin sein. Gottes Volk muss frei sein. Und das lässt sich der Feind natürlich nicht gefallen. Und nach dem mutigen Abfall vom Unterdrücker kommt jetzt die Belagerung durch die Gegner. Und es hilft auch nicht, dass Hiskia versucht, sich freizukaufen. Es ist ein geistliches Gesetz. Es gibt oft einen ersten Aufbruch hin zu Gott. Und da haben viele von uns sich gelöst in großer Freude, losgerissen von der Umwelt ohne Gott, von einem Dasein ohne Glauben. Wir mögen es nicht mehr und halten es einfach nicht mehr aus, uns manipulieren zu lassen, ein Spielball der Mächte und der Umwelt zu sein. Wir haben durchschaut, dass wir dem nicht gewachsen sind ohne Gott, sagen uns los, wollen frei sein. Und frei kann ich nur in Gott sein. Nur der Feind lässt sich das nicht gefallen. Und nach der ersten Freude kommt oft die Belagerung. Manche von euch hat die Zeiten der Belagerung erlebt, in der Schule früher, in der Umwelt, im Beruf und in bedrängenden Dingen um uns her. Belagerung geschieht dann mit Worten und Waffen. Oh, die Reden der Feinde sind sehr klug, klingen so unwahrscheinlich wahr und doch so verlogen. Unglaublich einleuchten und sie stimmen nicht. Doch, das, was dagegen zu sagen ist, klingt alles klug, vernünftig, aktuell. Argumente gegen den Glauben, scheinbar so vernünftig. Abhängigkeit von Gott, scheinbar so sinnlos, so töricht in dieser Welt. Was man gegen den Glauben sagen kann, ist übermächtig, überlegen, gewiss, wissenschaftlich, stark. Und auch ausgesprochen hämisch, braucht man nur irgendeine der, nicht der Tageszeitung vielleicht, aber der Wochenzeitschriften zur Hand zu nehmen, wie oft hier da einfach ätzende Lauge, Säure über den Glauben ausgegossen wird. Und der König von Assyrien hat im Grunde nichts anderes gesagt, dein Gott, auf den kann man sich nicht verlassen. Der ist auch nicht mehr wert als die Götter der anderen Völker, die ich gerade platt gemacht habe. Und dann bleibt so ein verzagtes Herz, das will nicht aufgeben, weiß sich aber auch nicht zu wehren, weiß nicht, wie es weitermachen soll. Jesaja 37, Vers 3 spricht Hesekiel: Das ist ein Tag der Trübsal, der Züchtigung und der Schmach. Wie wenn Kinder eben geboren werden sollten, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Ein drittes von den Auslösern und Ursachen, eine Not der Gemeinde, zu viele Hindernisse, Widerstand und Zerstörung, Esra 4. Von außen erlebt dieses kleine Völkchen, das da aus Babylon zurückgekehrt ist, um Jerusalem wieder zu bauen und den Tempel zu errichten, kaum dass sie angefangen haben, beinharten Widerstand. Esra 4, die Verse 4 bis 5, da lesen wir von Mitläufern, die mitbauen wollen, und Samaritaner, und die machten das Volk des Landes, die Juden, mutlos und schreckten sie vom Bauen ab, und sie dingten Ratgeber gegen sie, hinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis hin zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Widerstand von außen, aber nach innen hin. Zu viel Schutt. Aufgabe ist sehr groß. Sie wäre an sich schon zu groß und jetzt wird sie übermenschlich durch die vielen Widerstände. Und dieses Volk und seine Führer stehen vor einer unmöglichen Situation. Das Land ist zerstört, verbrannt, die Stadt immer noch mehr in Trümmerhaufen. Leute sind zu wenig, Kräfte viel zu schwach. Wie sollen wir das dann bewältigen? Große Aufgabe und wir sind so wenige. Und wie gesagt, nicht nur die Größe der Aufgabe nach außen hin, auch der eigene Schutthaufen immer im Inneren, im eigenen Leben. Und so soll man mit unmöglichen Leuten zu einer unmöglichen Zeit gegen unmögliche Widerstände eine unmögliche Aufgabe lösen. Ach ja, und nur so nebenbei, der Körper wird auch immer älter und der ist dann auch ausgesprochen müde und man wird verzagt. Verzagtheit und Müdigkeit, das geht so oft zusammen. Wir haben genügend Amtsträger, auch in unseren Gemeinden, die jahrelang gestrampelt haben, treu mit dem Mut der Verzweiflung, gegen die Schuttberge angearbeitet haben und dann am Ende müde, verzweifelt, manche sogar zynisch. Ein vierter Grund für Verzagtheit ist dann Kolosse, Kolosse 2, Vers 1, wo der Paulus davon redet, dass die in Kolosse ihn nie zu Gesicht bekommen haben. Und hinter der, nicht Kolosse, Entschuldigung, hinter Laodicea, das da erwähnt wird, steckt dieses Problem der großen Lauheit. Laodicea, das Paulus hier erwähnt in diesem Vers, ist berüchtigt später für seine Lauheit. Ich will euch wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und auch um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Der Kampf gegen Selbstgenüge, Sattheit, Zufriedenheit, gegen Selbstgerechtigkeit und geistliche Blindheit, die sich aus ihrer Ruhe nicht aufstören lassen will. Laodicea ist berühmt dafür, dass es Ausgleich, Anpassung und Mittelmäßigkeit pflegt. Nichts geht weiter. Alles wird aufgesogen von Selbstgerechtigkeit. Da ist keine Unruhe mehr im Herzen, nur noch dieses schlabbernde, eklige, lauwarme Sirup. Es bleibt alles da drin stecken und klebt und es hindert am Laufen. Und das Buch der Bibel, das sich am intensivsten der Endzeit widmet, das Buch der Offenbarung, stellt das ziemlich ungeschminkt vor Augen. Am Ende der Zeit, bevor alles sich auf eine ganz dramatische Auseinandersetzung zuspitzt, wird die große Gefahr und Versuchung der Christen die Lauheit sein, lesen wir ausführlich in diesem Sendschreiben an Laodicea. Das Folgende, was ich sage, ist vielleicht ein bisschen brandig und ich sage es auch nicht nur direkt an eure Adresse, aber falls ihr Menschen kennt, die es betrifft, dann habt ihr was zu sagen, nicht? Lauheit ist ein eigenartiges Phänomen. Es kommt immer irgendwie von selbst. Man braucht da nur nichts zu tun. Um etwas heiß werden zu lassen, muss man Energie zuführen. Auch um etwas zu kühlen, braucht man Energie. Lau wird alles von selber. Es kommt dann oft unbemerkt. Man braucht nichts zu tun, man braucht sich nur treiben zu lassen. Eine kaum spürbare Abkühlung und es einfach nicht mehr so tragisch nehmen. Dann regt nichts mehr auf, die Wachsamkeit lässt nach. Dann fällt nichts mehr auf. Blindheit gegen die Zeichen der Zeit, taub gegen Gottes Posaunenstöße, es kratzt einen nichts mehr, wir gewöhnen uns an die Krise des Christentums. Und auch das schöne Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, das kann trügerischer Trost und faule Ausrede sein. Kleinheit als Stilprinzip. Aus Faulheit, Bequemlichkeit, Fantasielosigkeit. Lauheit, das ist die Verweigerung des Kämpfens. Das ist ethischer und geistlicher Relativismus. Da hat auf einmal alles Platz im Haus Gottes. Das sind dann die Kompromisse mit der Reinheit, dass wir uns eigene Regeln und Gesetze und machen und Freiheiten herausnehmen, die uns von Christus nie zugesprochen wurden. Und Lauheit ist vor allem auch das Leben behalten wollen. Lauheit ist sein Leben davonbringen wollen. Und das Interessante an der Lauheit ist ja mit diesem Leben behalten wollen, dass es nicht in erster Linie als rabenschwarze Sünde auf uns zukommt. Lauheit, das kommt vielmehr in der Gestalt der vielen guten Dinge dieses Lebens. Und dann wird das Gute zum Feind des Besten. Und es geht nicht nur um das Meiden der Sünde, es geht nicht mal um Drangabe an Dinge, die an sich verwerflich sind. Aber es geht daran, dass wir uns verlieren an sich gute Dinge. Und das lähmt, bindet unsere Zeit, unsere Gedanken, unsere Fantasie, unsere Kräfte und unsere Nerven. Lauheit, das kann da kommen, dass sich die Mittel, die zu diesem Leben gehören, zur Mitte habe werden lassen. Und dann kann ich nichts mehr zurückbrechen lassen, dann gibt es keine Aufbrüche mehr. Dann umschlängt mich das, umfängt mich und ich kann mich nicht mehr bewegen. Also das Prinzip, das Paulus im Kolosserbrief anspricht, bei der Gemeinde in Laodicea wird es offensichtlich im Buch der Offenbarung Lauheit. Ich nenne ganz kurz Wirkweisen der Verzagtheit. Das wirkt sich auf ganz bestimmte Weise aus. Da kommt eins meistens nicht selten allein, 4, 5 Dinge kommen da zusammen. Wenn die Fragen zu drängend, die Feinde übermächtig, die Aufgabe zu groß und die Hindernisse zu viel und alles nur noch eingebettet in Lauheit ist, dann schleicht sich Verzagtheit mit ihren tausenderlei Einflüsterungen ins Herz und nimmt als erstes den Überblick, die Perspektive, man versteht die Zusammenhänge nicht mehr, durchschaut nichts mehr, kein Aufblick, man schaut nicht mehr nach oben. Mit dem Untergang stellt sich Traurigkeit ein, wo soll das enden, sind wir so von Gott verlassen? Dann wird man kraftlos und wehrlos. In der Sprache des Alten Testamentes würde ich sagen, und dann kam Amalek. 2. Mose, Kapitel 17. Als das Volk mutlos, verzagt, müde, kaputt und erledigt, hungrig und durstig durch die Wüste schlich, kam Amalek. Dann kommt immer noch was obendrauf und man hat dem nichts entgegenzusetzen. Und dann kriecht die Angst ins Herz und die Versuchung der Verzweiflung. Elia verzagt sogar am Leben. Und der Tiefpunkt ist dann in Esra 4, Vers 24 erreicht. Da hörte die Arbeit am Hause Gottes auf und blieb liegen. Man bleibt stehen, man bleibt stecken. Und wenn man das Buch Esra sich genau anschaut, dann merkt man, 16 Jahre Stillstand. 16 Jahre, wo nur am eigenen Haus gebaut wurde. Und Haggai beklagt das. Das Haus des Herrn liegt wüst. Es geht nichts weiter. Alles bleibt einfach liegen. Man ist beschäftigt mit den eigenen Dingen. Verzagtheit sorgt dafür, dass die Zeitdiebe in unser Leben einsteigen können. Und die Zeitdiebe, das sind die Leute, die uns die Jahre rauben. Und dann blicken wir zurück und doch, wir haben es zu was gebracht. Aber unter dem Aspekt der Ewigkeit ist es nichts, was bleibt. Vorsicht, Leute. So, genug des grausamen Spiels. Hilfen zur Bewältigung, wie man mit Verzagtheit fertig wird. Nun, zunächst einmal das Prinzip bei Habakuk, Perspektive. Habakuk 2, die ersten vier Verse. Ich stehe hier auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Und der Herr antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Und wenn sie sich auch hinzieht, harre, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Und siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe haben in seinem Herzen. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das Erste, was dem Habakuk gesagt wird, verändere deinen Standort. Steig auf einen Turm. Sieh dir die Dinge, diese ganzen bedrängenden Fragen von oben an. Das ist ein geistliches Prinzip, mach Klausur. Steig auf einen Berg, schau von oben herunter, lass die Probleme im Tal fein sortiert und schau nach, ob du sie noch sehen kannst. In der Offenbarung wird es dann perfektioniert. In den letzten bedrängenden Tagen dieser Welt mit ihren absolut undurchschaubaren Zusammenhängen reicht nur noch der Blick vom Himmel herab, um der Verzweiflung zu entrinnen und die Gemeinde zum Überleben zu helfen. Darum vermittelt auch die Apokalypse der Gemeinde einen Blick in den Himmel. Bei Habakuk genügt noch ein Turm. Später muss der Blick vom Thron Gottes passieren. Und halte die Sache Gott vor. Harre auf die Antwort Gottes. Schalt auf stur. Habakuk bedeutet, die Sache Gott vorhalten und auf stur schalten. Antwort abwarten. Psalmisten sagen, dass ich harre des Herrn. Ausharren, warten auf den Zeitpunkt Gottes, bis er die Dinge klärt oder erklärt. Time's your best friend. Viele Zusammenhänge sind oft nur in Zeitaltern, in Geschichtsepochen zu begreifen. Es ist nicht so, dass Gott keine Antwort hätte, nur wir sind im Moment oft so beschränkt, dass wir die Antwort gar nicht verstehen. Und so muss Gott uns oft erst freimachen, heraufholen zu sich, neben sich stellen, hoch genug, damit wir fähig werden, seine Antworten zu begreifen. Und Gott wird antworten zu seiner Zeit. Und Habakuk, weiter glauben, denn der Gerechte lebt aus Glauben. Im Römerbrief wird dieses Wort ja auch zitiert, dass der Gerechte aus Glauben lebt. Aber es geht, Paulus hat ja wieder seinen eigenartigen Schriftgebrauch, aber das wäre ein eigenes Kapitel. Es geht hier bei Habakuk nicht um den Glauben, durch den Rechtfertigung erlangt wird. Also Glaube contra Werk oder Glaube, der gerecht macht. Sondern es geht um den Glauben des Gerechten. Der Glaube, der Gott vertraut, dass Gott fest ist, dass er treu ist, dass er absolut verlässlich ist. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, Gott ist jemand, der ist absolut verlässlich und da kann ich meine Zuversicht hineinsetzen. Das wäre also das Stichwort für Habakuk. Perspektive, harren und weiterglauben. Das Hiskia-Prinzip, das wäre ins Haus des Herrn gehen zum Beispiel. Da fängt das an. Wir lesen es in Jesaja 37 im Vers 1. Hiskia. Bei Jesaja 37, 1. Als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider, legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Draußen tobt der Abgesandte Assyriens, droht mit politischen und militärischen Mitteln. Aber Hiskia geht nicht in seine Waffenkammer, macht keine Bestandsaufnahme seiner Ressourcen, sondern geht in das Haus Gottes. Er antwortet nicht politisch. Und bei zu vielen bedrängenden Feinden reagiere nicht politisch. Schlag nicht zurück mit gleicher Waffe. Das darfst du nicht, kannst du nicht und es nützt auch nichts. Aber seinen Platz finden im Haus des Herrn. Und dann Jesaja 37, Vers 4, nimm die Sache nicht persönlich, sondern beziehe sie auf Gott. Vielleicht hört ja der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu lästern und straft die Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So tu nun Fürbitte für die Übriggebliebenen, die noch vorhanden sind. Wenn Feinde dich bedrängen, eins nie vergessen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Sie mögen dich und mich zwar treffen, aber du bist nicht gemeint. Du bist nur das Opfer. Worum es eigentlich geht, ist immer die Ehre Gottes. Der lebendige Gott wird gelästert. David hat diesen Durchblick damals gehabt. Saul sah nur die Größe Goliaths. David sah die angegriffene Ehre Gottes. Und er hat dann gesagt, dieser Mann, Goliath, hat das eine Wort zu viel geredet. Und von nun an hat das mit Gott zu tun. Also bezieh die Sache nicht auf dich, nimm die Feindschaft nicht persönlich. Sie lehnen nicht dich ab, sie lehnen Gott ab. Und bei Hiskia in Jesaja 37, 14 breite die Sache vor Gott aus. Die Briefe bring sie vor Gott. Hiskia geht wieder in das Haus des Herrn und breitet die ganze Geschichte vor Gott aus, bringt die Sache vor Gott hin und hat vielleicht gesagt, oh Gott, keine schöne Sache in der Post heute. Aber ich schätze mal, das ist was für dich. Kümmerst du dich drum? Und Gott hat es dann getan, man muss nur weiterlesen. Hiskias Prinzip gegen Verzagtheit, vor Gott stehen, im Haus des Herrn und Gebet und dann alles vor Gott ausbreiten und damit rechnen, dass er sich der Sache annimmt. Und wir sehen dann zuletzt, dass Gott sich dieser ganzen Geschichte außerordentlich gründlich kümmert. Bei Esra begegnet uns, was ich dann so nenne, das Sachaja-Prinzip. Zunächst wird uns in Sachaja dieses ganz bekannte Wort gesagt. Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, Sachaja 4, Vers 6. Nicht durch das, was wir aufbieten, an Routiniertheit, Methoden und Machtmitteln. Es geschieht alles durch den Geist Gottes. Geistliches kommt immer nur durch geistliche Mittel und Methoden zustande. Das wäre das eine. Dann wird im Vers 10 beim Sachaja in Kapitel 4 gesagt, verachte nicht die kleinen Anfänge und Schritte. Verzag nicht, wenn die Schritte nur so klein sind, Anfänge so bescheiden. Bau einfach weiter. Stein auf Stein. Gott ist der Architekt des Hauses. Und es werden nicht deine Baupläne und deine Zeitpläne eingehalten, sondern Gottes Pläne. Und zum Beispiel statt einer gewaltigen Erweckung auf dem Berg Karmel, die sowieso nur Strohfeuer war, ohne Substanz, hat Elia dann zusammen mit Elisa kleine Bibelschulen gegründet. Und das Volk Gottes zur Zeit des Elia wird nicht gerettet durch eine gewaltige, durchdringende, mitreißende politische Reformation, sondern durch die kleinen Zellen, Und von daher wird das Land erneuert. Ich habe es im Zusammenhang mit einer Sache über Corona auch angesprochen in der Bibelschule. Es könnte sein, dass vielleicht diese ganze Chose, die wir da mit dem Corona-Dingsbums da durchmachen, vielleicht ein Grund sein oder ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Hausgemeinschaften wieder wichtig werden. Dass die Nähe dort, wo man sie uns erlaubt, wieder gelebt und gepflegt wird. Und nicht vergessen, ohne dass ich da groß ausholen möchte, aber im Römerbrief, im Kapitel 16, als uns die Christenheit in Rom geschildert wird, da schildert Paulus uns 5 bis 7, so Hauskirchen und Hausgemeinschaften. Wir wissen nicht, was kommt, und ich mal keine Gespenster an die Wand, aber eins steht fest, so dieses Virtuelle, das wir jetzt zurzeit haben, dieses so Digitale da mit Streaming und Livestream, das ist alles wunderschön, aber Vorsicht, eine Internet-Community ist noch keine Gemeinde. Und in der Nische, wo man dann zu Hause hockt, da ist man auch sehr gefährdet, sehr preisgegeben, denn im Internet gibt es alles. Und da müsst ihr aufpassen. Aber vielleicht ist ein Hinweis, wie Elia und Elisa. Die ganze Ecke konnte er nicht mehr umdrehen. Aber es waren 7000 Leute, die Baal nicht das Knie gebeugt haben. Und die versammelt er in Hausgemeinschaften, in Jüngerschulungen, in Kleinkreisen. Und die werden das Rückgrat dafür, dass das Nordreich noch einmal 180 Jahre besteht. Nicht vergessen. Und leb mit Träumen. Sie bauen weiter unter der Vision Zacharias. Zacharia, Kapitel 1 bis 6, was in der Bibelschule jetzt auch vorgekommen ist. Ne? Unter Zacharia 1 bis 6, da breitet der Prophet vor ihnen Bilder der Zukunft aus. Und das Tolle beim Zacharia ist, er hat diese Fähigkeit, als sie nur Schutt gesehen haben, sieht er schon das fertige Gebäude. Als sie einen Haufen Dreck gesehen haben, wo sie nicht wissen, wie kriegen wir den jetzt auch noch weg, sieht er schon das fertige Haus. Und durch die Träume und das Weitermachen werden die Träume Wirklichkeit. Zacharia hat diesen Zeitgenossen, mit dem er gemeinsam am Werk ist. Haggai steht dann direkt bei Esra so drinnen. Sie bauten weiter unter dem Dienst von Haggai und Zacharia. Das ist eine ganz kleine Notiz, aber genau das ist es. Zacharia ist der Mann, durch den Himmelslicht auf die Baustelle fällt. Durch Zacharia sehen Sie, wie Gott ans Ziel kommt und wie das Haus Gottes gegen alle Widersacher entsteht. Trotz Hindernisse, mitten in Schuttbergen. Und ich kann euch eins sagen, wir haben unsere Leute im Sudan, die haben wenig anzuziehen, noch weniger zu essen. Und das Ganze ist eine total verarmte, preisgegebene Christenheit. Aber in ihren Compounds, in ihren Häusern und dann am Gottesdienst, auch wenn sie keine Prachtgebäude haben, Reich Gottes entsteht da. Man muss nur wissen, wie es ausschauen soll. Haggai ist der andere, ich mag den auch sehr. Er ist der Bulldozer Gottes. Der konnte richtig reinfahren. Und er hat kurz, knapp, knackig geredet. 2 Kapitel, der wird nur vom Obadja noch unterboten. Aber diese 2 Kapitel bei Haggai haben sie in sich. Und er putzt ihnen das Gestell und sagt, Leute, ihr mit euren frommen Sprüchen, es ist noch nicht Zeit, des Herrn Haus zu bauen, ne? Aber für eure eigenen Häuser könnt ihr sorgen und ihr hockt in Häusern mit getäfelten Wänden. Er zieht richtig vom Leder. Man braucht beides, gell? Haggai gibt einem einen Tritt in den Hintern, Zacharia hebt mich auf und sagt, war notwendig, aber schau, was draus werden wird. Wir schaffen das. Also, Prinzip hier, dass Gott die Dinge ans Ende bringt. Interessant auch, sie kamen in eine zerstörte Stadt, es war ein Schutthaufen. Unser Leben war nicht anders. Und im Laufe der Zeit ist auch noch anderes mit kaputt geworden. Und trotzdem, Gott hat still und beharrlich durch ihre Hände Stein um Stein gesetzt. Und so sind wir auch noch zu Menschen geworden, in denen Gott wieder Behausung hat, Wohnung hat, wo er sich wieder niederlässt und breit macht und gerne wohlfühlt. Und das Prinzip, das für Laodicea gilt, das kolossische Prinzip, das ist dieses feine, kleine Wort in Kolosser 1, ab Vers 27, Kolosser 1, ab Vers 27. Gott soll kundgetan werden und der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden, nämlich Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Und den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen, lehren alle Menschen in aller Weise, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Und dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt. Ich liebe diesen Text. Paulus sagt, ich mühe mich ab, doch es ist anstrengend, aber ich ringe in der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt. Und was Sie wissen müssen und nie vergessen dürfen, gegen alle Lauheit, gegen Selbstgenügsamkeit, gegen Sattheit gibt es nur ein Mittel, sich auf die Kraft besinnen, aus der alles kommt. Ein Mensch ohne Gott ist lahm. Und wir brauchen nicht vergessen, dass der Mensch ohne Christus gar nichts anderes sein kann. Erwarte von einem Menschen ohne Christus nicht die Kräfte, die er nur in Christus haben kann. Die Antwort Gottes ist ganz einfach. Die Kraft ist nicht unsere, sondern die Kraft Christi. Jeden, der erschöpft oder müde von irgendeinem Feld zurückkommt, aus einer Aufgabe, dem geht die Sonne auf in dieser Wahrheit. Christus ist ja doch in mir und seine Kraft ist genug. Und dann verbindet sich das mit der Entdeckung, wie absolut überragend Christus ist, dass in ihm verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und die wichtigste Erkenntnis, dass er sein Leben mit mir teilt und mit mir austeilt. Ich soll jetzt nächstes Jahr irgendwann einmal bei einer Tagung sprechen, wo dann angeblich auch noch so Kapazunder aus Politik und Wirtschaft zugegen sein werden, und ich weiß jetzt schon mein Thema. Hier, das Wesen des Christentums besteht in einem Wesen, das eine Person ist. Keine Werte, kein christliches Abendland. Keine Versuche, irgendwelche Konfessionen oder Wahrheiten oder Dinge hochzuhalten. Kern und Stern der ganzen Angelegenheit des Evangeliums ist immer nur Jesus selber. Und bei Jesus selber ist es immer nur mehr als sein Tod für mich, sondern es ist immer sein Leben in mir. Und wenn man das begriffen hat, dann kann man wie Paulus sagen, auch wenn alles mühsam und zäh ist, ich ringe in der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt. Und Gott kommt in all diesen Dingen ans Ziel. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns in unseren Gemütszuständen nicht alleine lässt. Und es gibt so vieles, was in dieser Welt schräg ist und schief läuft und schwierig und notvoll ist. Und wir gehen mit dir in diese Dinge. Und du bist unsere Zuversicht, du bist unser Zufluchtsort, bist unsere Stärke. Du bist alles, was wir brauchen, um bestehen zu können, mitten in allen Schwierigkeiten. Und selbst wenn in dieser Welt sich nicht alles löst, bleibt uns immer noch eine Sache, diese großartige Hoffnung auf die himmlische Heimat, zu der wir unterwegs sind, auch wenn wir jetzt manchmal stolpern, am Ende werden wir staunen, was du doch alles gebaut hast, geschaffen und geschenkt hast. Amen.
Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass das überall gilt. In Eidlingen hier, an den Orten, wo die Bibelstunde nachgehört wird. Wir grüßen an der Stelle auch die unsichtbare Bibelstunde. Sie wundern sich vielleicht, dass hier Schwestern fehlen, aber die sind alle ausgezogen und hören im Mutterhaus mit und im Haus Weitblick. Und viele werden die Bibelstunde auch nachbestellen. Wir sind froh, dass es überall gilt, in Mühlhausen, Enz, in Hessigheim, in Tübingen, Markgröningen, Denkendorf, Steinheim, Brettach, wo immer sie her sind. Der Dichter dieses Liedes, wir wissen nicht, wo er es geschrieben hat, hat auch viel Grund zum Verzagtsein gehabt. Es ist einige Jahre her, aber wir singen das Lied heute von Friedrich Hiller. Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel. Und wir warten wieder, bis alle den Mundschutz anhaben und dann können wir mitsingen. Es ist leider für heute nicht rechtzeitig gekommen. Ein kleines Büchlein für 5 €, Versuch einer Deutung. Wir danken auch dafür ganz, ganz herzlich. Und jetzt betet Herr Schneck noch um den Segen.
Das Büchlein hat mir eine Lektorin aus dem Kreuz geleiert, dass ich eine Predigt, die ich zu dieser Corona-Frage gehalten habe, dass ich das aufschreiben soll. Es ist kein politisches Büchlein, auch nicht sozial und psychologisch. Ein Versuch einer geistlichen Deutung, wer es haben möchte, dem sei es anempfohlen. Das Segenswort, unter das ich uns gerne stelle, steht in Hebräerbrief im Kapitel 13, in den Versen 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen. Und er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Dann bis zum Wiedersehen, so Gott will, am nächsten Sonntag.